Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Bis zu seiner Freilassung vor 10 Jahren war Michail Chodorkowski der wichtigste politische Häftling in Russland. Präsident Putin hatte ihm persönlich den Kampf angesagt und dessen milliardenschweres Unternehmen Yukos enteignet. Nicht nur wegen ihrer persönlichen Fehde, sondern vielmehr wegen des Kriegs in der Ukraine, sagt jetzt der frühere Unternehmer dem Kreml-Chef offen den Kampf an. Vom Ausland aus, wo er im Exil lebt. Sabine Adler hat ihn für uns getroffen.
»25 Jahre Lagerhaft unter strengem Regime. Als der Richter dieses Urteil gegen den Oppositionspolitiker Wladimir Karamursa herunterrasselte, weckte das bei Michail Chodorkowski schlimme Erinnerungen. Auch er, der später Putins Häftling Nummer 1 war, musste seinen Prozess damals als Angeklagter aus einem Käfig heraus verfolgen. Chodorkowski bekam zunächst aber nur 8 Jahre. Er war damals Anfang 40, so wie Karamursa heute. Für den prominenten Moskauer Politiker könnten die 25 Jahre das Todesurteil bedeuten. Denn Wladimir Karamursa ist nach 2 Giftanschlägen schwer krank, ähnlich wie Alexei Nawalny. Chodorkowski sagt, er hätte den beiden eine Rückkehr nach Russland und damit das Risiko einer Haftstrafe nicht empfohlen. Nach 10 Jahren im Lager spricht er aus eigener Erfahrung.
Das Gefängnis ist kein Ort für einen Menschen mit angeschlagener Gesundheit. Andererseits sind Alexei Nawalny und Wladimir Karamursa Politiker. Und wenn sie irgendwann rauskommen und das Regime nicht mehr existiert, dann haben sie sich durch die Haft für eine politische Karriere empfohlen und qualifiziert. Es ist ihre Entscheidung. Man muss sie respektieren.
So wie Nawalny und Karamursa stand auch Chodorkowski vor der Frage, bleiben oder gehen. Die beiden entschieden sich, wie er, für die Heimat. Wie sie vertraute der damals reichste Mann Russlands darauf, dass es nicht so schlimm kommen wird.
Wenn ich das gewusst hätte, wäre es mir schwerer gefallen, in Russland zu bleiben. Aber ich hätte trotzdem keinen anderen Weg gewusst. Denn gegenüber meinen tausenden Mitarbeitern war es wichtig, dass sie wussten, dass ihre Firma politisch zugrunde gerichtet worden war, nicht von einer kriminellen Führung, die sich davonmachte.
Heute kämpft der fast 60-Jährige von London aus für einen Regimewechsel in Russland. Gerade hat er in seinem Buch »Wie man einen Drachen tötet« eine Anleitung für Revolutionäre verfasst. Seine Landsleute sind von einer Revolution allerdings Lichtjahre entfernt. Die Mehrheit unterstützt den Krieg gegen die Ukraine und denkt nicht mal an Straßenproteste. Was Chodorkowski aber eher mit Nachsicht registriert. Denn bei allem Respekt für die Massendemonstrationen 2020 in Belarus sei er davon überzeugt, dass man so eine Diktatur nicht besiege. Dafür bräuchte es im wahrsten Sinne ganz andere Waffen.
Wenn man einen Machtwechsel herbeiführen möchte, ist ein friedlicher Protest ohne bewaffnete Kräfte in dem jetzigen totalitären Regime völlig nutzlos. Der friedliche Protest muss für alle sichtbar von einer militärischen, also bewaffneten Gruppierung unterstützt werden. Dann bekommt der Protest eine andere Bedeutung. Denn dann wissen alle, dass wenn eine friedliche Demonstration mit Gewalt auseinandergetrieben wird, das Ganze in einen bewaffneten Protest umschlägt. Die jetzige Führung muss verstehen, entweder wir geben die Macht ab und bleiben am Leben, oder wir bleiben, aber dann sterben wir.
Als Beispiel nennt er 1991 die Verteidigung des Weißen Hauses in Moskau, das damals Sitz des Parlaments war. Sie sei auch deshalb gelungen, weil sich damals die Armee auf die Seite der Demonstranten gestellt hätte. Mag Chodorkowski heute auch noch so entschlossen gar radikal klingen, woher derzeit eine solche militärische Unterstützung für die demokratischen Kräfte Russlands kommen soll, steht in den Sternen. Bislang hat sich niemand aus den Sicherheitsorganen gegen den Krieg offen ausgesprochen. In den 10 Jahren Exil unterstützt Chodorkowski investigative Recherchen, unterhält einen YouTube-Kanal und arbeitet seit dem russischen Überfall auf die Ukraine intensiv mit an der Vereinigung der Anti-Putin-Kräfte. Von einer russischen Exilregierung allerdings hält er nichts, denn auch ihr fehle das Wichtigste. Die polnische oder auch die französische Exilregierung während des Zweiten Weltkrieges hätten bedeutende Streitkräfte an ihrer Seite gewusst, anders als die russischen Oppositionellen heute. Ohne eine solche Unterstützung gerate das Ganze zur Theatervorstellung. In seinem zweiten Leben als Politstratege ist vor allem Ausdauer gefragt. Denn anders als in der Wirtschaft bekommt er die Bilanzen jetzt nicht mehr im Vierteljahresrhythmus.